ein Mädchen und seine Puppen. Rose Mollets hatte Angst. Die Straßen Whitechapels boten während der Nacht nicht genügend Schutz. Als kleines Mädchen hatte sie von ihrer Mutter gelernt, dass sich nach Einbruch der Dunkelheit nur Schurken auf den Straßen und in dunklen Ecken herumtrieben. Ihre Mutter starb, da sie kaum ein Vermögen hinterließ und der Vater bereits bei Roses Geburt weggelaufen war, wurde Rose in ein Waisenhaus gesteckt, aus dem sie im Alter von 16 Jahren floh. Sie hatte sich mit einem Musiker eingelassen, der jeden Sonntag im Regent's Park spielte. Die ersten Male waren schön, wild zudem. Nach dem 10. Mal ließ er sie sitzen und sie erwartete ein Kind von ihm. Durch Beziehungen erfuhr sie von einem Arzt, der auf diskrete Abtreibungen spezialisiert war. Sie trieb das Kind ab. Seit dieser Zeit ging sie aufs Ganze. Sie prostituierte sich in Whitechapel. Nach dem letzten Freier legte sie sich erschöpft ins Bett und gruppierte Puppen um sich. Einen Teil hatte sie aus ihrer Kindheit herübergerettet, einen anderen Teil hatte sie sich von dem geringen Verdienst in Whitechapel angeschafft. Die Puppen gaben ihr Halt, sie waren der einzige Kontakt zu einer schöneren, glücklicheren Welt. Eine, sie nannte sie Morning Eve, hatte sogar ein Gesicht aus feinem Porzellan. Ihr Mund, die Augen, die Lider und die Wangen waren dezent mit Farbe bestrichen. Sie bewahrte sie im Schrank zwischen ihrer Unterwäsche und Leinentüchern auf. Morning Eve durfte nicht einem betrunkenen Freier zum Opfer fallen oder einer Unachtsamkeit ihrer Kolleginnen. Ihr Schatz hielt sie am Leben. Vor einigen Monaten hatte sie die Gelegenheit erhalten, aus dem schmuddeligen Viertel herauszukommen und edlen Männern Freude zu bereiten. Das schmeichelte erstens ihrer Eitelkeit, denn sie wusste, dass ihr Körper wohlgeformt und begehrt unter Männern war. An ihren freien Tagen vermied sie es, wie eine Prostituierte auszusehen. Sie trug bürgerliche Kleider. Außerdem verdiente sie mehr und wurde besser behandelt. Sie musste ihr Geschäft nicht länger in schmuddeligen Hinterhöfen verrichten. Die Männer luden sie zu reichhaltigen Mahlzeiten ein, mehr als sie essen konnte. Sie fing an, sich das aufgetragene Essen hineinzustopfen. Das wiederum amüsierte ihre reichen Freier. Es stellte für sie das animalische Erbe des Menschen dar, und der Körper einer Frau hatte für sie eindeutig mehr tierische Eigenschaften als ihre einfallslosen, schnurgerade geschnittenen Manneskörper. Rose Mullets Ruf stieg in der zwielichtigen Welt der unbefriedigten Lords, Earls und Sirs. Sie stand mittlerweile nicht mehr in der Gasse, sondern ein Agent nahm die Wünsche der edlen Herren an. An jedem Morgen erfuhr sie ihre Aufträge. Die Kutsche wurde zur rechten Zeit bereitgestellt, sollte sie in Vororte gelotst werden. Meist wurde unter höchster Diskretion ein Hotelzimmer gebucht, für das der Freier aufkam. Oft wurden Trauben, Käse, französisches Brot und Wein kredenzt. Rose genoss diese Art von Leben, wenn auch manche der Edelmänner einen unangenehmen Körpergeruch hatten. Sie versuchte während des Aktes ihre Sinne auszuschalten. Wenn sie die Hälfte der Karaffe geleert hatte, konnte sie ihr Geschäft ertragen. Nur bei wenigen war es ihr ein Genuss. Sie liebte Gespräche, die über das Übliche hinausgingen. Schmeicheleien nahm sie kokett entgegen. Ihre Wangen färbten sich unweigerlich rot. Sie versuchte erst gar nicht, ihren Gefühlen zu widerstehen, wenn auch der Agent ihr immer wieder vorhielt, sie dürfe während der Arbeit keine Emotionen zeigen. Es sei auf die Dauer ruinös, sowohl was spezielle Wünsche der Freier anging, als auch was ihre eigene Stärke betreffe. Sie versprach Besserung. Und doch sehnte sie sich tief drinnen nach einem Mann, der sie aus diesem Käfig von billigem Parfum und vergeudeter Manneskraft führte. In ihrer winzigen Kammer in Whitechapel bewahrte sie ein Märchenbuch auf. In ihm retteten Prinzen bedrängte Mädchen. Zauberer kämpften gegen Riesen, Hexen führten Böses im Schilde. Könige herrschten in herrlichen Schlössern, Tiere sprachen mit Menschen. Alles hatte seinen Platz in der Welt. Rose hatte auch einen Platz, in Whitechapel. Der gefiel ihr aber ganz und gar nicht. Sie wollte flüchten, doch hatte sie Angst vor ihrem Agenten, den Freiern, den dunklen Gassen im Viertel, den Begierden der Männer, dem Hunger und fehlendem Geld. In dem Märchenbuch gefielen ihr besonders die Darstellungen von zarten Elfen, die im Verborgenen des Waldes und in den Mooren hausten. Eine Geschichte las sie immer wieder vor dem Schlafengehen, um sich zu beruhigen und den Männergeruch zu vergessen. Elfenstaub. In der Zeit, als England noch Albion hieß und es keine Städte, sondern nur Tempel der alten Götter gab, lebten in dunklen Wäldern, tiefen Grotten, verborgenen Höhlen, unter Baumstümpfen an ausgetrockneten Flussläufen kleine Wesen. Zart in ihrer Gestalt, eigenwillig in ihren Zielen, hielten sie sich verborgen. Andere Geschöpfe machten ihnen Angst. Es war nämlich ihre Schwäche, keinen Lärm ertragen zu können. Aus diesem Grund führten sie keine Kriege. Sie waren stets unbewaffnet, doch Albions Truppen schreckten sie in ihrem jahrtausendelangen Schlaf auf. Sie zogen ihre Streitwagen über die elfischen Unterschlüpfe. Die Streitrösser trampelten furchtbar. Jeden Schlag hörte man in der Elfensiedlung tausendfach lauter. Keines der Elfenkinder konnte schlafen. Also beschlossen die mutigsten der Elfen, die Oberwelt zu betreten und für Ruhe zu sorgen. Sie trugen eine Verkleidung, denn sie durften nicht erkannt werden. So tauchten manche der Elfen als Diener am Hofe des Königs von Albion auf. Ihr Rat und Wissen über unbekannte und unsichtbare Dinge wurden dem König bald teuer. Er zog sie bei jeder Entscheidung zu Rate, und einen besonders Gescheiten unter ihnen machte er sogar zu seinem Minister. Nun wollte es aber die Zeit, dass die zahlreiche Verwandtschaft des Königs der Neid packte. Sie waren an seinem Hofe seit Urgedenken zu Hause. Er hatte ihnen Arbeit gegeben, dass sie den Tag verbringen konnten. Als sie aber nun sahen, dass die Elfen wichtiger als sie selbst wurden, packte sie der Zorn. Sie schmiedeten üble Pläne, die Elfen aus der Welt zu schaffen. Sie erkannten dabei gar nicht, dass es in Wirklichkeit Elfen waren. Ihre Kleinwüchsigkeit fiel jedoch auf, also dachten sie, wir sperren sie einfach weg. Die Elfen lebten in einem Turm des riesigen Schlosses. Er war nur über eine Steinbrücke zu erreichen. Am Ende der Brücke befand sich ein fest verschlossenes Tor. Das Tor wurde von einem alten Wächter jeweils zur Morgenstunde aufgeschlossen und zur Abendstunde abgeschlossen. Die Elfen waren dem König lieb und teuer. Nichts durfte ihnen geschehen. Der König wusste wohl, dass sie aufgrund ihrer Hellsichtigkeit in ganz Albion begehrt waren. Er musste Vorsorge treffen, dass niemand sie entführen konnte. Der Elfenminister drang auf den König ein. Er solle vom Kämpfen lassen, denn es sei doch bei weitem besser, seine Krieger könnten die Felder bearbeiten und Häuser für den Nachwuchs bauen. Der König hatte zum Entsetzen seiner Verwandtschaft ein Einsehen und setzte alle Kriegshandlungen gegen feindliche Fürsten in seinem Königreich aus. Er forderte von ihnen keinen Tribut mehr. Er bat bloß, ihre Untertanen zu schonen und ihnen kein unnötiges Leid zuzufügen. Die Verschwörung nahm allmählich Gestalt an. Die Neider versammelten sich eines Nachts vor dem Turm und beschlossen, den alten Wächter zu töten. Der Wächter war gutherzig, aber auch entschlossen, die kleinen Freunde bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Seine Kraft hatte nachgelassen, doch seine Entschlossenheit war stark wie früher in seiner Jugend. Die Verwandtschaft wählte zwei besonders böse Exemplare aus. Tu nicht Gute, die für einen Sack voll Gold alles täten, selbst ihre eigene Großmutter unter die Erde zu bringen. Diese hatten sich nun einen Dolch und eine Streitaxt besorgt. Mit diesen Waffen schlichen sie sich an den Wächter heran. Er sah sie nicht. Als er sie bemerkte, war es zu spät. In Blut gebadet sank er nieder. Die zwei Neffen des Königs öffneten das Tor mit der Streitaxt. Es war nicht mit Eisen beschlagen, denn Eisen hielt die Elfen fern. Die Elfen hatten bei der Einrichtung der Sperre darauf bestanden, dass dieses Metall nicht verwendet werden durfte. Sie begründeten es mit ihrem Glauben. Der König ließ sie gewähren, da ihm ihr Rat lieb und teuer war. Die Bösewichte drangen schnell vor, und da sie sich Pläne von dieser verborgenen Unterkunft besorgt hatten, gelangten sie bald in die Wohnräume des kleinen Volkes. Doch welcher Schrecken überfiel sie, als sie dort nur vertrocknete und verknöcherte Überreste fanden, Hüllen aus Hautfetzen. Was war geschehen? Sie flüchteten so schnell, wie sie in die Elfengemächer eingedrungen waren. Der König erfuhr am nächsten Morgen von der schrecklichen Tat. Er argwöhnte eine Verschwörung. Aus Gram über den Verlust seiner teuren Freunde verließ er sein Schloss und zog sich in die schottischen Hochländer zurück. Seine Sippe fand keinen Frieden mehr. Für den ermordeten Wächter suchten sie Geistwesen heim. Sie trugen weiße, mit Blut besudelte Kutten. Jährte sich der Mordtag, so erschienen sie den beiden Neffen und rückten ihnen zu Leibe. Am nächsten Morgen wiesen die Opfer schreckliche Biss- und Risswunden auf. Die Jungen verloren auch ihre Manneskraft. Kein Mädchen zeigte sich geneigt, mit ihnen ein Leben zu verbringen. Sie waren gestraft. Früh schon starben sie, vor ihrem 30. Lebensjahr, an Atemstillstand. Albion verlor nach dieser Untat am Königshof an Glanz und versank in eine lange währende Dunkelheit. Erst als König Artus den Thron bestieg und Excalibur aus dem Stein zog, konnte Albion zu früherer Glorie aufsteigen. Verärgere nie die Elfen, denn sie wachen über den Gang der Geschichte. Rose faszinierte der Gehalt des Märchens. Wenn sich die Männer zurückgezogen hatten, wollte sie nichts mehr vom London des Jahres 1890 wissen. Sie ließ sich in eine ferne Welt fallen, in der kleine, zarte Wesen mit heller Haut und blonden Haaren hausten. Heller Klang begleiteten jeden ihrer Schritte. Bevor Rose über den Geschichten einschlummerte, hörte sie leise ein Klingeln in ihren Ohren. Beruhigt und behaglich hüllte sie sich in die Daunenwäsche ein. Das Erwachen am nächsten Tag fuhr wie ein Blitz durch ihre angenehmen Träume. Ihr Agent stand am Fußende und rüttelte unsanft an den Bettstützen. »Rose, raus aus den Federn! Es gibt einiges zu tun. Wir sind nicht auf dieser Welt, um das Geschäft zu verschlafen, ja?« Nach diesem Ausbruch setzte er sanft hinzu. »Du schöne Rose, es wird Zeit für die schönste Blume Londons, den Männern zu blühen.« Er ging ins Nebenzimmer, Rose stand auf und wusch sich ausgiebig, bevor sie ein kurzes Frühstück zu sich nahm. Neben dem Omelett lag eine Liste mit Adressen. Aha, heute standen Hausbesuche an. Sie überflog kurz die Adressen. Das würde ein anstrengender Tag werden. Die einzelnen Häuser lagen in allen möglichen Vierteln. Allein die Anfahrt mit der Droschke würde einen Gutteil der Zeit in Anspruch nehmen. Lieber war es ihr fast, an einer Ecke in Whitechapel zu stehen und auf Freier zu warten. Dann müsste sie nicht diesen langen Anfahrtsweg auf sich nehmen. Als sie die Liste ein zweites Mal überflog, stieß sie auf eine Adresse, die ihr ein Lächeln auf das Gesicht zauberte. Der Garden of Leisure war als Treffpunkt für die vierte Begegnung vorgesehen. Das verhieß angenehme Atmosphäre, belustigende Wasserspiele, leckere Getränke und erhöhte Sicherheit, denn in dieser Jahreszeit war der Park bis in die späten Abendstunden mehr als gut gefüllt. »Rose, bist du fertig? Auf jetzt! Verschenk keine Zeit!«